Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie können Sie erfolgreich sein? Sind Sie erfolgreich im Leben oder scheitern Sie? Hin und wieder oder grundsätzlich? Sind Sie auf dem Weg zu wahrem Erfolg oder sind Sie kurz davor aufzugeben? Schauen Sie, wir wurden nicht geschaffen, um Versager zu sein. Wir sollten wirklich erfolgreich sein, aber Erfolg kommt nicht von ungefähr, kommt auch nicht unbedingt zufällig. Der Erfolg muss angestrebt werden. Und es gibt bestimmte Prinzipien, man könnte sagen Gesetze, die wir befolgen müssen, die wir anwenden müssen, um wirklich erfolgreiche Menschen zu sein. Vor vielen Jahren hat Herbert W. Armstrong eine Broschüre veröffentlicht, The Seven Laws of Success, oder im Deutschen die sieben Gesetze zum Erfolg. Und ich habe die hier vor mir liegen. Diese Broschüre, die wurde ursprünglich im Jahre 1969 geschrieben. Ich habe hier die Fassung von 1989, aber sie ist nach wie vor die richtige Fassung. Und ich werde heute in dieser Predigt einiges aus dieser Broschüre vorlesen und dann meine eigenen Kommentare und Bemerkungen hierzu machen. Schauen Sie, um erfolgreich zu sein, gibt es genau gesagt sieben Gesetze. Und das erste Gesetz könnte man beschreiben als: Setzen Sie das richtige Ziel. Es geht um das Ziel. Denken Sie an den Buchstaben Z. Darauf kommen wir noch zurück. Aber im Hinblick auf das richtige Ziel hat Herr Armstrong in dieser Broschüre auf den Seiten 18 und 19 Folgendes gesagt. Hier nun das erste Gesetz zum Erfolg: Setzen Sie sich das richtige Ziel. Wenn Sie einmal erkannt haben, was Erfolg ist, so machen Sie ihn zu Ihrem Lebensziel. Wie ich vorhin schon sagte, haben die meisten Menschen kein Ziel. Sie sind einfach nur ein Spielball der Umstände. Sie haben nie zielbewusst geplant, in dem Beruf oder Handwerk tätig zu sein, in dem sie sich heute befinden. Sie wohnen nicht an dem Ort ihrer Wahl, weil sie so etwas nie geplant haben. Die Umstände haben sie dorthin verschlagen. Sie haben sich einfach von der Strömung treiben lassen. Sie haben sich keine Mühe gemacht, die Umstände zu meistern oder zu beherrschen. Wie gesagt, das erste Gesetz zum Erfolg ist die richtige Zielsetzung. Nicht irgendein Ziel. Man könnte sich ein Ziel setzen, an dem man wenig oder kein Interesse hat und würde in Tatenlosigkeit abgleiten. Das richtige Ziel erweckt Ehrgeiz. Ehrgeiz ist mehr als reiner Wunsch. Es ist Wunsch plus Antrieb, Entschlossenheit, Wille, den Wunsch zu erfüllen. Das richtige Ziel wird so sehnlich begehrt, dass es zu tatkräftiger und entschlossener Anstrengung führt. Es wird einen anfeuern. Soweit die Aussagen von Herrn Armstrong zu dem richtigen Ziel. Schauen Sie, viele wechseln heute von einem Gelegenheitsjob zum anderen, anstatt sich eine Karriere aufzubauen. So müssen wir also ein Ziel haben, ein Ziel in unserem Leben. Und ich spreche zunächst einmal von den physischen Komponenten. Aber gleichwohl sagt die Bibel sehr viel auch über die geistliche Anwendung, auf die wir im Detail noch später zu sprechen kommen werden. Aber ich möchte hier einige Stellen einmal Ihnen zu Gehör bringen. In 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 5. Da möchte ich aus der Schlachterbibel zitieren. 1. Timotheus 1 und Vers 5. Und da heißt es dort, richtig übersetzt: Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also selbst das Gebot, selbst die 10 Gebote haben ein Ziel, haben einen Zweck, worauf es hinauslaufen soll. In Psalm 39, und ich lese dann hauptsächlich aus der Lutherbibel 84, im Psalm 39, da lesen wir Vers 5. Psalm 39 und Vers 5. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich dann davon muss. Also auch hier sollte man sich klar und deutlich überlegen, dass das Leben ein Ziel hat. Es ist nicht zufällig da. In Römer Kapitel 10 und Vers 4, da übersetzt die Patloch-Bibel in der deutschen Gemeinschaft, sagen wir einmal, der Übersetzer, eigentlich noch am genauesten wie folgt. Römer 10 und Vers 4. Endziel des Gesetzes ist ja Christus, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Endziel des Gesetzes ist Christus. Christus ist derjenige, der das Gesetz erlassen hat. Er ist derjenige, der uns auch hilft, es zu halten. Und es geht um die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Aber wir müssen zunächst einmal glauben, dass dies möglich ist. In Philipper Kapitel 3, da wird auch von einem Ziel gesprochen. Und interessant ist auch, in den Versen 12 bis 14, dass in meiner Lutherbibel 84 die Überschrift heißt, das Ziel. Und dann lesen wir Philipper 3 und Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel. Den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also auch hier geht es um letztendlich das Ziel, das erreicht werden soll. Und Paulus wusste genau um dieses Ziel. Deswegen lebte er, deswegen kämpfte er. In Kolosser Kapitel 2 und in Vers 18. Kolosser 2 und Vers 18. Und ich lese hier aus der Lutherbibel 1964 einmal. Da wird es nämlich wie folgt übersetzt. Lasst euch niemand das Ziel verrücken, dass man eben abweicht von dem Lauf, den man durchführt. Auch in 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Auch hier wiederum geht es um diesen Marsch, diesen Weg hin zum Ziel. Und dann auch Hebräer Kapitel 2 und in Vers 1. Hebräer Kapitel 2 und Vers 1. Darum wollen wir desto mehr achten auf das Wort, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und es waren natürlich hier jetzt Beispiele, die sich ganz allgemein auf unseren Lebensweg, auch unseren christlichen Lebensweg beziehen. Aber das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für physische Ziele. Alles dies kann man auf physische Ziele auch anwenden. Wenn man das Ziel hat, dann muss man aufpassen, dass man nicht dann vorbeitreibt, dass der Siegeskranz in dieser Hinsicht genommen wird. Natürlich muss das Ziel, das wir uns stecken, ein realistisches sein. Christus sagte ja deutlich, wenn ihr einen Turm bauen wollt, das wäre dann jetzt das Ziel, dann seht auch zu, ob ihr genug habt, um diesen Turmbau zu vollenden. Sonst hat es ja keinen Wert. Mit anderen Worten, die Kosten sind schon zu zählen. Aber manchmal steckt man sich eben auch keine Ziele, obwohl sie realistisch sind, weil man meint, auch die kann ich sowieso nicht erreichen. Das wäre total ein falscher Ansatz. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Gesetz des Erfolges. Und das kann man mit Ausbildung oder Vorbereitung beschreiben. Also hier der Buchstabe A, Ausbildung. In Sprüche Kapitel 24, da lesen wir Vers 27. Sprüche 24 und Vers 27. Richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker, danach gründe dein Haus. Es geht zunächst einmal um die Vorbereitung, das Haus zu gründen. Man muss zunächst einmal andere Dinge tun. Man muss zunächst einmal auch die Ausbildung haben, um andere Dinge zunächst einmal tun zu können, damit man das Ziel letztendlich erreichen kann. Herr Armstrong schreibt zu dieser Sachlage, zu diesem Prinzip auf den Seiten 20 bis 22 Folgendes. Er schreibt, wenn Sie also zu Erfolg im Leben gelangen wollen, müssen Sie sich zuerst das richtige Ziel setzen und dann kommt die Vorbereitung, um dieses Ziel zu erreichen. Das zweite Gesetz im Erfolg in zeitlicher Reihenfolge ist deshalb Ausbildung oder Vorbereitung. Dann heißt es weiter, nachdem Sie erst einmal genügend gelernt haben, um ein Ziel zu bestimmen, ist der zweite Schritt das Erlernen des Weges, die zusätzliche Ausbildung, Schulung und Erfahrung, um die nötigen Kenntnisse zu erwerben, damit Sie zu Ihrem Ziel gelangen können. Die meisten Leute versäumen es, sich irgendwelche bestimmten Ziele zu setzen. Da sie keine genauen Ziele haben, verpassen sie eine besondere Ausbildung, die ihnen das Erreichen ihres Zieles ermöglichen würde. Es geht also hier um die Ausbildung, die einem es möglich macht, das Ziel zu erreichen. Die neue Lutherbibel 2009, die übersetzt Sprüche 18, Vers 15, auf folgende Weise. Ein verständiges Herz erwirbt Erkenntnis. Erkenntnis, Verständnis, Ausbildung, Vorbereitung für das Ziel, das man erreichen will. Das dritte Gesetz wäre Gesundheit, gute Gesundheit. Hier der Buchstabe G. Und auf den Seiten 23 bis 28 schreibt Herr Armstrong eine sehr große Menge über Gesundheit. Ich werde nur einige Zitate hier Ihnen zu Gehör bringen. Er sagt, das überaus Wichtige in der zeitlichen Reihenfolge als nächstes zu nennende Gesetz lautet gute Gesundheit. Und somit ist der Mensch IST, was er ist, I-S-S-T. Einige der berühmtesten Ärzte und Chirurgen haben erklärt, dass 90-95% aller Krankheiten und Leiden von einer fehlerhaften Ernährung herrühren. Sie mögen vielleicht lachen über Babys, die versuchen, Kohlestücke zu essen. Oder auch über Menschen aus anderen Kulturkreisen, die junge Mäuse beim Schwanz haltend in eine Soße tunken, um sie sich dann als eine köstliche Delikatesse in den Mund fallen zu lassen. Sie werden Ihnen erklären, dass Mäuse sauberes Getreide und saubere Nahrung zu sich nehmen, wohingegen Sie schleimige, glitschige Austern und andere sich von Aas ernährende Meeresfrüchte in Cocktailsoßen tunken und sie als Delikatesse ansehen. Natürlich, alles das ist verkehrt. Alles das ist unreines Fleisch, wie uns die Bibel deutlich sagt. Das sollte man in keinster Weise essen. Jetzt wird ja auch viel gesagt über diese Insekten, Mehlwürmer und dergleichen. Käfer, die sollte man eben auch nicht essen. Das ist unrein in den Augen Gottes. Herr Armstrong fährt fort. Die meisten Degenerationskrankheiten sind neuzeitliche Leiden. Resultate davon, dass man Nahrungsmittel isst, denen in Nahrungsmittelfabriken die Mineralien entzogen wurden und die gewöhnlich ein Übermaß an Stärke, Zucker, Kohlenhydrate und Fetten enthalten. Andere werden durch eine Art Nährstoffmangel in den Lebensmitteln verursacht, weil es an den notwendigen Mineralien und Vitaminen fehlt. Dann schreibt er, natürlich gibt es doch noch andere Gesetze der Gesundheit, genügend Schlaf, Leibesübung, viel frische Luft, Sauberkeit, regelmäßiger Stuhlgang, gesundes Denken und saubere Lebensweise. Und dann noch zum Schluss, die geistige Einstellung hat einen beträchtlichen Einfluss auf das körperliche Befinden. Die meisten erfolgreichen Menschen, erfolgreichen in Anführungszeichen, Erfolg mit den Augen der Welt gesehen, schreibt er, denken konstruktiv, positiv mit einer zuversichtlichen Einstellung. Sie gestatten sich selbst nicht, negativ zu denken oder in eine furchtsame Einstellung zu geraten, sich unnötige Sorgen zu machen oder den Mut zu verlieren. Unbeherrschte Launen des Nörgelns und Beklagens erlauben sie sich nicht. Sie zwingen sich selbst zu einer gefühlsmäßigen Ausgeglichenheit. Das ist natürlich sehr wichtig, denn diese Dinge können in der Tat auch zu körperlichen Leiden und zu Krankheit führen. Ich möchte hier einige Zitate Ihnen hier mitteilen aus der Bibel in Sprüche Kapitel 12 und in Vers 18. In Sprüche Kapitel 12 und Vers 18, da lesen wir, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Die hilft anderen auch dabei, eben nicht auf unbedachte Weise zu handeln, zu reagieren, damit Gebrechen, Krankheiten und so weiter zu erzeugen. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz oder auch ein heilendes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Eifersucht ist Eiter, mit anderen Worten, Eifersucht kann einen ganz bewusst physisch, auch psychisch krank machen. In Sprüche 16, Vers 24, da heißt es zunächst einmal in der Lutherbibel 84, freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Die Schlachterbibel übersetzt, sie sind heilsam für das Gebein, bringen Heilung. Und dann auch in Sprüche 17 und Vers 22, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Auch hier sehen wir wieder die Kausalität. Auch hier wiederum sagt die Schlachterbibel, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Fördert die Genesung. Wenn man krank ist, wenn man ein fröhliches, mutiges, auf Gott vertrauendes Herz hat, kann dies zur Genesung, zur Heilung beitragen. Im dritten Johannesbrief, da heißt es schlicht und ergreifend, 3. Johannes, und lesen wir Vers 2. Der 3. Johannesbrief hat hier nur ein Kapitel. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Also es ist schon ein wichtiges Gesetz, dass man sich bemüht, gesund zu bleiben, Gesundheit in seinem Leben zu haben. Denn wenn man natürlich krank ist, bettlägerig ist und so weiter und so fort, wird es natürlich schwer sein, alles dies, was ich hier beschreibe, durchzuführen. Aber wir müssen natürlich auch die Balance nicht verlieren, dürfen sie nicht verlieren. Schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 2 an. Philipper Kapitel 2 und die Verse 25 bis 30. Philipper Kapitel 2 und Vers 25 bis 30. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe, so nehmt ihr ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen, an eurer Statt. Also hier sehen wir, dass in diesem Falle er krank wurde, aber das war nicht etwas, was Gott nicht für gut hielt. Im Gegenteil, Paulus sagt hier, um des Werkes willen ist er sogar todkrank geworden. Man muss die richtige Balance haben, man muss die richtigen Prioritäten setzen. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wir sollten alles tun, was wir können, um gesund zu bleiben, um nicht krank zu werden. Dazu gehört auch, nicht Falsches zu essen. Unreines Fleisch zu essen ist mit Sicherheit ein Grund dafür, dass viele Menschen krank werden. Ärzte wissen auch, sagen uns auch, dass zum Beispiel Schweinefleisch keineswegs gesund ist. Und doch essen es die meisten. Es geht eben um Balance, um die richtige Balance. Das vierte Gesetz könnte man mit Energie oder Antrieb oder Tatkraft beschreiben. Energie, ein weiteres E, der Buchstabe E. Zunächst einmal möchte ich einiges vorlesen aus der Broschüre von Herrn Armstrong, angefangen mit Seite 28. Und da heißt es wie folgt. Ein Mensch mag sich sein Ziel gewählt haben, schon diese Tatsache mag in ihm einen gewaltigen Antrieb erzeugt haben, um es zu erreichen. Er mag auch damit begonnen haben, sich für die Erlangung desselben auszubilden und sogar über Gesundheit verfügen, gute Gesundheit. Dennoch kommt er bei der Verwirklichung seines Zieles kaum oder gar nicht vom Fleck. Wenn man von Erfolg spricht, so meint man damit schließlich etwas Vollbrachtes. Mit anderen Worten, man schafft etwas. Man sagt, dass viele Leute immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen, genau wie der elektrische Strom. Sie lassen sich treiben, wie es ja auch heißt, der tote Fisch, der treibt mit der Strömung. Es ist der lebendige Fisch, der gegen die Strömung ankämpft. Eine untätige Person aber wird nichts erreichen. Vollbringen ist mit Tatkraft verbunden. Das vierte Erfolgsgesetz lautet daher Antrieb oder Energie. Viele Arbeiter kommen nie über ihre Stellung hinaus, weil sie keine Energie an den Tag legen. Sie beginnen zu trödeln, arbeiten langsam, schleichen herum, setzen sich und ruhen sich aus, so oft sie nur können. Mit anderen Worten, sie brauchen einen Chef oder einen Vorarbeiter über sich, der sie in Schwung hält, sonst würden sie wahrscheinlich verhungern. Sie würden zum Beispiel niemals gute Bauern werden. Denn ein Bauer, der erfolgreich sein will, der muss von morgens früh bis abends spät arbeiten und sich selbst immer wieder antreiben. Das ist auch ein Grund dafür, dass so viele für andere arbeiten müssen. Sie können nicht auf eigenen Füßen stehen. Ein anderer, der mehr Energie und Fleiß hat, muss sie antreiben. Ohne Energie, Schwung und ständigen Antrieb darf kein Mensch je erwarten, wirklich erfolgreich zu werden. Und so ist es in der Tat wichtig, dass man sich immer wieder antreiben muss, immer wieder Energie zeigen muss, immer wieder Tatkraft zeigen muss in seinem Leben, auch wenn es vielleicht schwierig sein mag in gewissen Situationen, in gewissen Umständen. Wiederum, die Bibel hat sehr viel dazu zu sagen. In Sprüche Kapitel 10 lesen wir einmal die Verse 4 und 5. Sprüche Kapitel 10, die Verse 4 und 5. Und wenn ich einen Menschen erwähnen kann, den ich ja nun persönlich gekannt habe, der unglaubliche Tatkraft, Energie, Ausdauer und so weiter gezeigt hat, war es kein anderer als Herbert Armstrong. Und ich glaube, wir alle, die unter ihm gelehrt worden sind und von ihm, die haben das mit auf den Weg bekommen. Und so ist es leider auch so, dass viele diese Energie nicht haben, irgendwie nicht an den Tag legen. In Sprüche Kapitel 10, die Verse 4 bis 5. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Er hat auch ein Ziel vor Augen. Wer aber in der Ernte schläft, der macht seinen Eltern Schande. Weil dann heißt es ja, konnte der nicht besser erzogen werden, dass er diese Tatkraft, diese Energie mit sich bringt. In Sprüche 22 und Vers 29. Sprüche 22 und Vers 29. Siehst du einen Mann, behende in seinem Geschäft, der wird Königen dienen. Geringen Leuten wird er nicht dienen. Und dann noch eine weitere Stelle im Buch Prediger, in Kapitel 9 und in Vers 10. Prediger, Kapitel 9 und Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft, das tu. Oder wie es auch übersetzt werden kann und vielleicht auch sollte, alles, was dir vor die Hände kommt, tue mit deiner Kraft. Also nicht nur halbherzig oder gar nicht, sondern mit ganzer Kraft. Sich einsetzen für das, was man vor die Hände bekommt. Mit anderen Worten, mit Energie, mit Antrieb, mit Tatkraft arbeiten. Auch in Kapitel 11, Prediger 11 und in Vers 4. Wer auf den Wind achtet, ja, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Vers 6. Am Morgen sehe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen. Wir hatten ja eben von dem Bauern gehört, der tatkräftig ist die ganze Zeit hindurch. Denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das, oder ob beides miteinander gerät. In anderen Worten, dabei bleiben. Energie zeigen. Nicht aufgeben, nicht halbherzig nur einen Teil tun und dann sagen, ja, das ist genug. Mehr brauche ich nicht zu tun. Das fünfte Gesetz zum Erfolg würde Einfallsreichtum sein. In dieser Übersetzung, dieser deutschen Übersetzung aus dem Englischen, wurde das Wort Findigkeit gebraucht. Ist meines Erachtens keine gute Übersetzung. Einfallsreichtum wäre weitaus richtiger. Und hier ist auch wiederum der Buchstabe E, an den man sich erinnern sollte. Einfallsreichtum. Im Englischen Resourcefulness. Das kann zwar Findigkeit heißen, aber eben auch Einfallsreichtum. Und so sagt Herr Armstrong auf den Seiten 30 bis 32. Um also diesen ständig auftretenden Problemen begegnen zu können, müssen Sie das Gesetz für den Notfall haben, jetzt heißt es hier Findigkeit, besser Einfallsreichtum. Wenn Schwierigkeiten, Hindernisse oder unerwartete Umstände Ihnen den Weg zu versperren drohen, müssen Sie mit Findigkeit, Einfallsreichtum, gewappnet sein, um das Problem zu lösen, das Hindernis zu überwinden und auf Ihrem Kurs fortfahren zu können. Wenn plötzlich Notfälle eintreten, dann brauchen Sie mehr als sonst. Einen klaren Verstand, ruhige Nerven, schnelles Denken, vernünftige Urteilskraft. Sie brauchen Findigkeit, besser Einfallsreichtum. Sie brauchen einen klaren Kopf, um schnell alle Tatsachen aufzunehmen und eine kluge Entscheidung zu treffen. Bewahren Sie in Notfällen die Ruhe oder verlieren Sie den Kopf. Denken Sie schnell, doch klar und logisch, oder erstarren Sie zu Eis und steht Ihnen der Verstand still. Um Erfolg zu haben, müssen Sie die Fähigkeit und die Gewohnheit entwickeln, ruhig zu bleiben und doch wie unter Hochspannung bereit zu sein, zur Tat zu eilen, die richtige Entscheidung zu treffen und dementsprechend zu handeln. Auch hier eine sehr interessante Stelle im Buch der Sprüche, Kapitel 13. Sprüche, Kapitel 13 und in Vers 16. Ein Kluger tut alles mit Vernunft. Ein Tor aber stellt Narrheit zur Schau. Auch dadurch, dass er jetzt in Panik gerät, dass er jetzt verzweifelt irgendwie handelt, was eben nicht der Vernunft, der Klugheit, dem Einfallsreichtum in schwierigen Situationen entspricht. Also den klugen Kopf behalten ist schon sehr wichtig. Gerade auch dann, wenn es zu Problemen kommt, wo man nicht unbedingt so genau weiß in diesem Augenblick, was man tun sollte. Darauf können wir noch zu sprechen kommen, gleich im zweiten Teil der Predigt. Aber dann zunächst einmal das sechste Gesetz des Erfolges. Und das kann man mit Ausdauer oder Standhaftigkeit beschreiben. Auch hier wiederum der Buchstabe A. Ausdauer, Standhaftigkeit. Wiederum möchte ich von den Seiten 32 und 33 dieser Broschüre zitieren. Da heißt es ja, 9 von 10 kommen mindestens ein oder zweimal in ihrem Leben zu dem Punkt, an dem sie vollständig geschlagen zu sein scheinen. Alles ist verloren. Wenigstens dem Anschein nach. Sie geben auf, sie machen Schluss. Wo nur ein klein wenig mehr entschlossene Beharrlichkeit, nur etwas mehr Vertrauen und Ausdauer, ein bisschen mehr Standhaftigkeit, das scheinbar unvermeidliche Versagen in einen herrlichen Erfolg verwandelt hätte. Wie oft haben wir das schon gehört? Nur noch ein bisschen weiter, nur noch ein bisschen mehr Ausdauer und es hätte alles gut geklappt. Aber man hat dann aufgehört, obwohl man nicht hätte aufhören dürfen oder sollen oder müssen. Abraham Lincoln war ein Beispiel, der hat also so viele Fehlsituationen in seinem Leben erlebt, Fehlschläge, er hat aber nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, hat immer weitergemacht. Die meisten Erfinder haben, wer weiß wie viele Experimente durchgeführt, die fehlgeschlagen sind. Die haben auch nicht aufgegeben, die haben immer wieder weitergemacht, die hatten auch ein Ziel vor Augen, die wussten genau, was sie erreichen wollten. Also Ausdauer oder Standhaftigkeit ist sehr, sehr wichtig. Was heißt es in Sprüche Kapitel 24 und in Vers 16? Sprüche 24 und Vers 16. Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Das heißt nicht, dass er jetzt siebenmal abfällt. Es geht darum, er strauchelt. Er fällt zunächst einmal hin auf den Boden. Aber er steht wieder auf. Er macht weiter. Aber die Gottlosen versinken im Unglück, auch im Selbstmitleid. Die haben dann keine Lust mehr. Die hören vielleicht schon beim ersten Mal auf, wenn sie ein wenig gestrauchelt sind. Nein, wir brauchen diese Standhaftigkeit, wir brauchen diese Ausdauer, um die es hier geht. Nun, was ist das siebte Gesetz des Erfolges? Richtig betrachtet, wie Herr Armstrong schreibt, ist es das erste, das allerwichtigste Gesetz, weil alles dies mit umfasst wird. Es ist eine Beziehung zu Gott zu haben. Es ist die Tatsache, dass man den Genuss seiner Führung und ständigen Hilfe entgegennehmen kann. Mit anderen Worten hier, der Buchstabe wäre natürlich G. Eine Beziehung zu Gott. Herr Armstrong hat viel hierüber zu sagen. Ich möchte hier wiederum auch einige Auszüge Ihnen zu Gehör bringen, von den Seiten 35 bis 43. Das allerwichtigste siebte Gesetz des Erfolges lautet nichtsdestoweniger, Beziehung zu Gott und seiner Führung und ständige Hilfe zu haben. Blicken wir nochmals auf das allererste Gesetz, wie es oben angeführt wurde. Es lautet nicht einfach ein Ziel, irgendein Ziel zu wählen. Es bedeutet, sich das richtige Ziel im Leben zu setzen. Die erfolgreichen Anführungszeichen dieser Welt wandten 6 der Erfolgsgesetze an. Aber sie ließen Gott dabei aus dem Spiel. Folglich blieb ihnen das Glück wahren Erfolges fern. Und dann später, auf Seite 40, ohne göttliche Führung wird immer das falsche Ziel gesetzt. Denken Sie auch hierüber nach. Und dann eine folgende Anmerkung auf Seite 42. Sehen Sie nun, wie sich ein ganzes Leben ändert, wenn dieses siebte Erfolgsgesetz angewandt wird. Als erstes wird es Ihr Hauptziel vollständig verändern. Natürlich werden Sie noch andere untergeordnete Ziele haben, wie Beruf oder Geschäft, die dazu beitragen, das Hauptziel zu erreichen und materielle Bedürfnisse zu decken. Diese untergeordneten Ziele müssen stets mit dem Hauptziel vereinbart sein und zu diesem beitragen. Ob im Beruf, Geschäft, Privatleben oder sonst wo. Der Mann, der Mensch, der mit Gott Verbindung hat, der diese Angelegenheiten, diese Schwierigkeiten, diese Probleme in der Stille seines Zimmers, im persönlichen Gebet, vor den Thron der Gnade bringt und Gottes Rat und Anweisung sucht, der ist es, der göttliche Führung erhält. Es geht hier absolut um die totale Notwendigkeit, diese enge Beziehung zu Gott zu haben. Egal, was Ihr Ziel sein mag, egal, was für eine Ausdauer Sie haben mögen, was für einen Einfallsreichtum und was auch immer. Diese Beziehung zu Gott ist absolut notwendig. Im Buch der Sprüche, Kapitel 16 und Vers 9. Wir lesen ja auch, dass der Mensch sich manchmal seine Gedanken macht, Überlegungen hat, aber das Ausführen kommt dann trotzdem von Gott und manchmal sind diese Gedanken eben gar nicht mal die richtigen. In Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und wenn man manchmal etwas Falsches denkt und man hat eine enge Beziehung zu Gott, dann wird Gott einem dies auch zeigen. Im Buch der Psalmen, im Psalm 48, da lesen wir Vers 15. Psalm 48 und Vers 15. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist es, der uns führet. Er muss uns führen. In Lukas Kapitel 1, Vers 79. Sie haben schwierige Entscheidungen zu treffen. Beten Sie zu Gott um Hilfe, um seine Führung. Lukas 1 und Vers 79. Das ist das, was über den Johannes den Täufer gesagt wurde. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Er wird das natürlich mit göttlicher Inspiration tun. In Johannes 16 und in Vers 13. Johannes 16 und Vers 13. Da heißt es wie folgt. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist Gottes leitet uns. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Ich meine, es wird Gott der Vater und Jesus Christus sein, die durch den Heiligen Geist dies tun. Aber es geht darum, dass wir geleitet werden, in alle Wahrheit geleitet werden, dass wir geleitet werden, um zu sehen, wie wir leben sollen, um zu sehen, was wir auch in der Zukunft tun sollen. Einige sagen, ja, ich werde das innerhalb der nächsten 2 Jahre tun. Was sagt Jakobus? Okay, unterstellt euch mal Gott, mal sehen, was Gott eigentlich vorhat mit eurem Leben. Das waren jetzt so diese physischen Komponenten, wenn es um die Gesetze des Erfolges geht. Ich möchte jetzt aber in diesem zweiten Teil der Predigt auf die geistlichen Komponenten eingehen. Auf diese Gesetze, wie sie im geistlichen Sinne zu verstehen sind. Und der Armstrong hat darüber einmal eine Predigt gegeben, ein Bibelstudium. Ich glaube nicht, dass das jemals schriftlich niedergeschrieben hat, jedenfalls habe ich das nicht gesehen. Aber ich habe natürlich noch die Notizen von seiner damaligen Predigt, die möchte ich Ihnen dann auch jetzt zu Gehör bringen. Er hat das auf die geistliche Ebene transponiert. Es ist zunächst einmal wichtig, dass man das richtige geistliche Ziel hat. Davon hat er ein bisschen schon auch in dieser Broschüre geschrieben. Denn schauen Sie, Gott hat ein Ziel. Gott hat einen Plan. Dieser Plan wird hier auf Erden verwirklicht. Und was ist dieser Plan? Dass Gott sich durch den Menschen vermehren will, reproduzieren will, dass sie ein Mitglied der Gottfamilie werden sollen. Wenn sie den Heiligen Geist erlangen, sind sie ein gezeugtes Mitglied, ein gezeugtes Kind der Gottfamilie. Noch nicht wiedergeboren, denn wiedergeboren sind sie nur dann, wenn sie ein unsterbliches Geistwesen geworden sind. Und das geschieht bei der Auferstehung, wenn Christus zurückkommt. Aber sie sind bereits schon jetzt ein geistlich gezeugtes Kind. Nun, das Endziel ist natürlich, dass sie zu einem wiedergeborenen Mitglied der Gottfamilie werden sollen. Wir müssen in unserem eigenen Leben jetzt auf dieses Ziel hinarbeiten. Und wir müssen anderen helfen, dieses Potenzial auch zu erreichen. Deswegen sind wir auch dazu aufgerufen, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zum Zeugnis zu verkünden. Und dann wird Christus zurückkommen, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, um anderen dann die Gelegenheit zu geben, allen Menschen, die dann leben werden, dieses Ziel zu erreichen. Und dann die gestorben sind, ohne von Christus gewusst zu haben, von Gott, dem wahren Gott der Bibel, die werden die Gelegenheit haben in der sogenannten zweiten Auferstehung, dem großen weißen Throngericht, diese Gelegenheit am Schopfe zu ergreifen, um ebenfalls dieses Potenzial zu erreichen, um ein unsterbliches Mitglied der Gottfamilie zu werden. Es geht um dieses Potenzial. Und schauen wir uns noch einmal an, was Paulus hierzu sagt, in Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, die Verse 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, vielen Geschwistern. Das ist das Endziel, um das es geht. Und Paulus war sich dieses Endzieles sehr bewusst in seinem Leben. In Philipper Kapitel 3, die Verse 7 bis 11. Philipper Kapitel 3 und die Verse 7 bis 11. Da sagt er, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Mit anderen Worten, was allem dem entgegenstand, wenn es um dieses Endziel geht. Er sagt, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es sogar für Dreck. Ein sehr starker Ausdruck, der hier im Griechischen benutzt wird. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben Christi, wie es heißen sollte, kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird oder die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens oder aufgrund des Glaubens kann auch übersetzt werden durch den Glauben. Vers 10. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich, das ist jetzt das Endziel, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten und damit zu einem unsterblichen, wiedergeborenen Geistwesen, Gottwesen in der Gottfamilie. Das ist letztendlich das richtige, geistlich gesteckte Ziel, das wir anstreben sollen und müssen. Deshalb sind wir geboren worden. Deshalb sind Sie hier auf Erden letztendlich. Das ist Ihr Potenzial. Also hier wiederum der Buchstabe Z für Ziel. Das zweite Gesetz war die Ausbildung. Aber es geht hier jetzt um die geistliche Ausbildung. Auch hier wiederum der Buchstabe A. Nun, hier schreibt Herr Armstrong Folgendes auf Seite 42. Ihre Ausbildung und die gesamte Vorbereitung wird anders sein. Sie werden die wahren Werte des Lebens suchen, sowohl des jetzigen als auch des künftigen Lebens. Das bedeutet, dass Ihr Hauptlehrbuch die Bibel sein wird. Sie offenbart Ihnen die Gesinnung Christi. Dieser wird Ihnen Ihre geistige Einstellung in der gesamten Ausbildung und Praxis geben. Diese geistliche Ausbildung, von der wird auch in Römer Kapitel 12 gesprochen. Und Vers 2. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Oder man könnte auch sagen, damit ihr dazu ausgebildet werdet, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Man kann auch übersetzen, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Beide Aussagen sind richtig. Es geht darum, man wird geistlich ausgebildet, durch diesen Prozess zu gehen, um das letztendliche Ziel zu erreichen. In Kolosser Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1 und Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und da fährt er fort zu sagen in Vers 10, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Es geht hier um eine Ausbildung. Wir werden immer und immer mehr vollkommen in diesem Sinne. Wir sollen ja vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Dazu bedarf es einer geistlichen Ausbildung. Und jetzt das dritte geistliche Gesetz. Es geht hier um die geistliche Gesundheit. Wiederum der Buchstabe G. Die geistliche Gesundheit, die hat auch viel damit zu tun, was wir hier in Matthäus Kapitel 4 und Vers 4 lesen, was hier Christus deutlich sagt. Wie kann man geistlich gesund sein? Nun, er antwortete und sprach dem Teufel, der ihn versuchen wollte, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, vom physischen Brot, sondern er lebt, schauen Sie, er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Mit anderen Worten, er folgt den Vorschriften Gottes. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 8 und in Vers 10. Hebräer Kapitel 8 und Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn. Und in ihr Herz will ich es schreiben. Und ich will der Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Schauen Sie, wir werden geistlich dadurch gesund, dass wir uns dem Willen Gottes, der in der Bibel offenbart wird, unterstellen. Das Gesetz Gottes ist in unserem Sinn. Wir lesen ja auch, dass Christus gestorben ist, nicht um uns alleine physisch zu heilen, sondern auch geistlich. Diese geistliche Wiederherstellung mit Gott dem Vater zu erlangen. Und das führt mich jetzt zum vierten geistlichen Gesetz. Und das ist diese geistliche Energie, die man haben muss, diesen geistlichen Antrieb, diese geistliche Triebkraft. Hier wiederum der Buchstabe E. Schauen Sie, wir müssen handeln. Der Heilige Geist führt uns. Er leitet uns. Er treibt uns nicht. Viele deutsche Bibeln unglücklicherweise schreiben, dass der Heilige Geist uns treibt. Die übersetzen Römer 8 und Vers 14 total verkehrt. Nein, der Heilige Geist treibt uns nicht. Er zwingt uns nicht. Wir haben unsere eigene Entscheidungsgewalt, aber wir lassen uns von ihm leiten. Er führt uns, wir folgen. Und so schreibt die Schlachterbibel auch richtig. Römer 8, Vers 14 in folgender Weise: Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Wir müssen uns leiten lassen. Das heißt nicht, dass wir getrieben werden. Schauen Sie, der Heilige Geist ist unser Helfer sozusagen. Gott hilft uns durch seinen Heiligen Geist. Er hilft uns, unsere Last zu tragen. Aber wir müssen unseren Teil tun. Gott tut nicht alles für uns. Was wir tun können, müssen wir tun. Ich habe das hin und wieder verglichen mit zwei Menschen, die einen Tisch, einen schweren Tisch tragen. Für einen wäre es zu viel. Der andere hilft. So tragen wir unseren Tisch. Alleine könnten wir es nicht, aber der Heilige Geist hilft uns, sodass wir zusammen diesen Tisch tragen können. Wir müssen also, wie gesagt, unseren Teil tun. Damit ist auch Energie gemeint, Antrieb, Tatkraft in geistlicher Weise. Wir müssen geistlich tätig sein, wenn es um das Wort Gottes geht, wie wir es dann erfüllen können. Das bringt mich zum fünften geistlichen Gesetz. Und das ist die geistliche Findigkeit, aber weitaus besser wäre übersetzt, die geistliche oder der geistliche Einfallsreichtum. Der geistliche Einfallsreichtum. Wiederum auch hier der Buchstabe E. Warum ich das hier betone, wird gleich noch deutlich werden. Schauen Sie, es geht darum, dass man die Fähigkeit hat, Probleme zu lösen. Nun, das kommt teilweise direkt von Gott. Das heißt, wenn wir zu Gott um seine Hilfe beten, wird er unsere Kämpfe für uns führen. Das heißt ja, dass Gott damals auch den Israeliten sogar in physischer Hinsicht gesagt hat, ich werde für euch kämpfen, ihr werdet stille sein, aufhören zu murren. Nein, er wird unsere Kämpfe führen für uns. Und manchmal, das haben wir alle erlebt, geschehen Dinge in unserem Leben, die kann man gar nicht erklären, wie so etwas überhaupt zustande kommen konnte. Aber wir wissen, dass Gott in unserem Leben wirkt. Und manchmal wissen wir auch gar nicht, wie etwas zustande kommt. Aber es ist genug zu wissen, dass es Gott bewirkt. Aber wir müssen trotzdem unseren Teil dazu beitragen. Geistlicher Einfallsreichtum, auf den es hier ankommt, der ergibt sich aus unserem Verständnis, unserem Wissen, das wir aus der Bibel gewinnen, die uns Möglichkeiten aufzeigt, wie wir unsere geistlichen Probleme lösen können. Das heißt, wie wir unsere Sünden überwinden können. Und wenn uns etwas mangelt insoweit, wenn wir nicht unbedingt wissen, was wir jetzt tun müssen, dann müssen wir uns an Gott wenden, zu Gott beten. David sagt sogar, zeige mir meine heimlichen Sünden, also Sünden, die er vielleicht gar nicht selbst erkannt hatte, oder aber auch Sünden, die er verheimlichen wollte. Und meint, ja, das weiß ja niemand. Und Gott weiß es schon. In Jakobus Kapitel 1 und in Vers 5. Jakobus Kapitel 1 und Vers 5. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt. Mit anderen Worten, Gott schilt uns nicht dafür, dass wir uns jetzt an ihn wenden, weil wir ja nicht genug Weisheit haben. Er sagt nicht, ja, was hast du denn noch nicht die Weisheit, die ich dir angeboten habe? Nein, darum geht es nicht. Nein, wir sollen uns an Gott wenden. Wir sollen diese enge, intime Beziehung zu Gott, unserem Vater, haben. Ich meine, es ist unglaublich empörend, wenn wir jetzt zum Beispiel lesen, drüben in England, dass die anglikanische Kirche jetzt da gar nicht mehr Gott den Vater nennen will. Die wollen da jetzt neutrale Ausdrücke bringen. Oder vielleicht sogar von Gott unserer Mutter sprechen oder was weiß ich. Totaler Unfug, totaler Blödsinn. Aber es zeigt die Verwirrung der Menschen und gerade auch der religiösen Führerschaft. Nein, wir sollen uns an Gott den Vater wenden, wie es hier heißt in Vers 5. So bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt. Und so wird sie ihm gegeben werden. Gott wird uns diese Weisheit geben, wenn wir sie brauchen, wenn wir Gott darum bitten. Lesen wir in der Bibel, unsere Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter und so fort. Natürlich nicht. Warum hat Christus wohl Gott den Vater genannt, seinen Vater, unseren Vater? Ich meine, lesen die Leute eigentlich die Bibel überhaupt gar nicht, die mit solchem Blödsinn daherkommen? Oder interessiert sie das nicht, was die Bibel sagt? Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das der Fall. In Römer 12 und Vers 21. Römer 12 und Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Gutem. Dazu braucht man geistliche Erkenntnis, geistlichen Einfallsreichtum, wie man das macht. Man muss natürlich auch wissen, was gut ist. Im Jesaja-Buch heißt es ja, die Menschen, die nennen das Böse gut und das Gute böse. Ja, wenn man natürlich so verwirrt ist, dann kann man nicht das Böse mit Gutem überwinden. Und man muss aber auch diesen Einfallsreichtum haben, diese Findigkeit, sagen wir mal ruhig, wie man das macht, wenn man in einer Situation steckt. Oder vielleicht auch, dass man erst gar nicht in eine solche Situation gelangt. Führe uns nicht in Versuchung oder lasse nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden oder in starke Prüfungen, die vielleicht zu schwer für uns sind, sondern erlöse uns von dem Bösen, hat Gott uns ja gesagt, zu beten. Das sechste geistliche Gesetz ist die geistliche Ausdauer, die geistliche Standhaftigkeit, die geistliche Beharrlichkeit. Aber ich will hier auf Ausdauer eingehen mit dem Buchstaben A wiederum. Denn schauen Sie, Gottes Geist gibt uns die Kraft, motiviert uns, ermutigt uns, immer, immer wieder auf andauernde Weise, auf beharrliche Weise, Satan, diese Welt und unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Begierden, unser eigenes Ich, unser eigenes Menschsein, diese menschliche, natürliche Natur, zu überwinden, zu bekämpfen. Alles das, was gegen Gott steht. Hier hat Herr Armstrong einiges geschrieben in seiner Broschüre auf den Seiten 44 und 45. Das Anleitungsbuch des Schöpfers scheint voll davon zu sein. Das Gleichnis Jesu von dem Sämann und dem Samen in Matthäus 13 zeigt vier Kategorien. Alle hörten Gottes Botschaft. Allen wurde die Gelegenheit gegeben. Drei Gruppen gaben auf. Eine davon fing nie richtig an. Zwei begannen mit Freude und schnellem Wachstum. Als aber die alten Freunde die Sorgen dieses materiellen Lebens, die Vergnügungen und so weiter auftauchten, ich könnte auch hier hinzufügen, der Wunsch, diese Begierde nach Reichtum, da wurden manche erstickt und entmutigt. Die andere Gruppe derer, die Aufgaben, besaß einfach nicht die Charakterstärke, um in irgendeiner Sache durchzuhalten. Sie gaben einfach von Natur aus auf. Sogar unter denen, die durchhielten und Ausdauer besaßen. Da waren einige fleißiger, findiger, besser vorbereitet, stärker besorgt um ihre Gesundheit als andere. Sie entwickelten sich deshalb auch weiter als andere und sie werden einen größeren Lohn empfangen. Jesus Christus sagte deutlich, was sagte er? In Matthäus 24, Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, wie es heißen sollte. Nicht selig, sondern gerettet. Es geht hier auch um natürlich die geistliche Errettung, das geistliche Heil. Beharren bis ans Ende. Der wird gerettet werden. Der wird ins Reich Gottes eingehen. Der wird ein unsterbliches Gottwesen in der Familie Gottes werden. In Hebräer Kapitel 10 lesen wir einmal Vers 23 bis 25. Ich habe die Stelle kürzlich noch erwähnt und habe dann interessanterweise Reaktionen erhalten von jemandem, der scheinbar überhaupt gar nicht begriffen hatte, dass ich diese Stelle überhaupt gelesen hatte und was die Bibel hier sagt. Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und wenn Sie weiterlesen würden, dann würden Sie sehen, dass der nächste Punkt, den Paulus hier bespricht, die unvergebbare Sünde ist. Und das hat absolut mit dem Verlassen der Versammlung zu tun, weil man sich dann mehr und mehr von dem Leib Christi, seiner Kirche, abwendet. Lesen wir weiter. In Vers 35, Hebräer 10 und Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und er wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, dann hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten, sein Leben erretten, damit es ein unsterbliches Leben im Reich Gottes werden kann. In anderen Worten, es geht darum, es geht um das geistliche Leben hier, das errettet wird. Es geht nicht um das physische Leben sozusagen, denn wir werden ja alle sterben. Aber es geht darum, dass wir das Leben erretten, dieses ewige Leben, das uns von Gott angeboten wird, das wir bereits in uns haben, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und solange wir ihn haben, haben wir die Garantie, dass wir das ewige Leben im Reich Gottes als unsterbliche Gottwesen erlangen werden. Aber wenn wir zurückweichen, wenn wir aufgeben, wenn wir das Handtuch werfen, dann heißt es hier, dann sind wir natürlich in der Gefahr, verdammt zu werden, im feurigen Pfuhl verbrannt zu werden. Das ist nicht das, was wir gerne sehen möchten. Und so kommen wir zum siebten Gesetz. Und es geht um die Beziehung zu Gott. Es geht wiederum um den Genuss seiner Führung und seiner ständigen Hilfe, aber jetzt auch im Hinblick auf geistliche Segnungen, damit wir diese geistlichen Segnungen erhalten. Und auch hier wiederum der Buchstabe G für Gott. Durch Gottes Heiligen Geist werden uns Gedanken gegeben, werden uns Lösungen gezeigt zu unseren Problemen. Wenn wir Gott nah genug sind, wenn wir auf diese Erfahrungen, auf diese Einwirkungen achten. Manchmal zeigt uns Gott sehr deutlich, was wir zu tun haben, aber wir achten nicht so recht darauf. Wir haben vielleicht schon andere Pläne in unserem Gehirnkasten entwickelt. Sprüche Kapitel 16 und Vers 3. Sprüche Kapitel 16 und Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. So wirst du Erfolg haben, so wirst du ein wahrhaft erfolgreicher Mensch sein. Wir müssen uns aber Gott unterstellen. Wir müssen uns, wie es heißt, unsere Werke dem Einfluss der Betrachtung Gottes unterstellen, um zu sehen, ob das auch wirklich so ist, wie wir uns das gerne vorstellen. In 1. Petrus Kapitel 5 lesen wir die Verse 6 bis 7. 1. Petrus, Kapitel 5, und die Verse 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Er hilft uns. Er ist nicht jemand, der uninteressiert ist an dem, was wir tun. Dem es egal ist, wie wir leben, was wir tun. Nein, er sorgt für uns. Er will ja, dass wir in seinem Reich sein werden, in seiner Familie, als seine Kinder, als seine wiedergeborenen Kinder, Gottwesen unter ihm und Jesus Christus. Das ist ja sein Ziel. Das ist ja das, warum wir geboren worden sind. Deswegen sorgt er natürlich für uns. Und wenn Sie jetzt gut aufgepasst haben, dann haben Sie ja festgestellt, dass die Buchstaben, die ich immer und immer wieder erwähnt habe, wie folgt lauten: Z für Ziel, A für Ausbildung, G für Gesundheit, E für Energie, E für Einfallsreichtum, A für Ausdauer und G für Gott. Um sich das leicht merken zu können, manchmal braucht man so Eselsbrücken, wie es so schön heißt, dann stellen Sie fest, das Z wird einmal erwähnt, das A wird zweimal erwähnt, das E wird zweimal erwähnt und das G wird zweimal erwähnt. Auch vielleicht könnte man sich das so vorstellen, es gibt ja die physische und die geistliche Komponente. Und wenn man das zusammenzählt, dann hat man Folgendes. Z, A, E, G. Leicht zu merken. Z, AEG und AEG kommt zweimal vor. Und das sind die 7 Gesetze des Erfolges. Und wenn Sie in irgendwelchen Situationen stecken, denken Sie an Z, AEG. Und überlegen Sie sich, okay, wende ich jetzt dieses Gesetz, was immer es sein mag, in diesem Punkt auch richtig an. Und wenn Sie es tun, dann werden Sie in der Tat ein sehr erfolgreicher Mensch sein. Physisch und, was noch weitaus wichtiger ist, geistlich. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.